Es gebe Momente, in denen der Rundfunk den Lauf der Geschichte ändere. Das schreibt David Wohn im Vorwort seines Buches, das dieser Tage aus aktuellem Anlass erschienen ist. Die Schlacht um die Ätherwellen lautet der Titel dieses Buches, in dem der in Prag lebende britische Journalist die Rolle mehrerer Radiosender in der Zeit der sogenannten Münchner Krise beleuchtet. Ihren Höhepunkt erreichte die Krise am 30. September 1938 mit der Unterzeichnung des Münchner Abkommens durch Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Eduard Daladier und Benito Mussolini, die damit über das Schicksal der Tschechoslowakei entschieden hatten. Über die Ereignisse vor 70 Jahren, vor allem aber über sein Buch, hat sich Jitka Mladko mit David Wohn in der nun folgenden Sendereihe heute am Mikrofon unterhalten.
Heute am Mikrofon.
Herr Wohn, was hat Sie dazu bewogen, in Rundfunkarchiven zu suchen, sozusagen auf den Spuren der Zeit, für die sich die Beziehungen Münchner Krise von 1938 eingebürgert hat?
Das Thema hat mich immer interessiert. Vielleicht zum Teil, weil ich Engländer bin und ich wohne in Prag, meine Frau ist Deutsche. Eigentlich diese drei Elemente sind sehr wichtig natürlich in der Münchner Krise. Ich habe mich auch immer ein bisschen davor geschämt, was die britische Regierung damals gemacht hat. Es war eigentlich eine sehr zynische Politik von Herrn Chamberlain, dem damaligen Premierminister. In den vielen Jahren, wo ich bei Radio Prag gearbeitet habe, da habe ich in den Archiven bemerkt, dass es sehr viele O-Töne aus der Zeit noch gibt und von denen man gar nichts weiß.
Angefangen haben Sie also in Prag im Tonarchiv des tschechischen Rundfunks. Wo haben Sie noch nach Originalaufnahmen gesucht?
Allmählich habe ich weiter geforscht, zum Beispiel im deutschen Rundfunkarchiv in Wiesbaden, in Amerika auch. Das war eigentlich die sogenannte goldene Zeit des amerikanischen Rundfunks. Eine Zeit, wo die Stars des Rundfunks eigentlich mit Hollywood konkurriert haben. Die waren so beliebt.
Wie lässt sich also die Rolle des Rundfunks damals kurz definieren?
Es war eigentlich das erste Mal überhaupt in der Geschichte, wo wirklich von allen Seiten der Rundfunk eine Schlüsselrolle gespielt hat. In dem Sinne könnte man sogar sagen, dass der Rundfunk eigentlich das Ergebnis der ganzen Krise und die Entwicklung der Geschichte beeinflusst hat.
Wann und wo begann das Radio eigentlich die Rolle eines Massenmediums zu spielen?
Alles hat sich natürlich nach Januar 1933 verändert. Goebbels hat versucht, sehr systematisch die öffentliche Meinung im Sudetenland zu beeinflussen. Der hat sofort auch auf den Markt den sogenannten Volksempfänger getan. Der wusste, dass es möglich wäre, die Sudetendeutschen, die eigentlich nicht so ganz überzeugt waren, wohin sie gehören und was sie wollen, die wussten, dass sie nicht so ganz zufrieden waren damit, wie es damals in der Tschechoslowakei aussah.
Es kam aber der Radioempfänger oder die Sendung direkt in das Wohnzimmer.
Genau, das war sehr interessant. Zum Beispiel zur Zeit der Wahlen in der Tschechoslowakei 1935 hat der Deutsche Rundfunk sehr direkt versucht, das Ergebnis zu beeinflussen. Und mit Erfolg. Damals hat die Sudetendeutsche Partei von Konrad Henlein große Mehrheit gewonnen.
Wie hat sich damals in dieser Situation der tschechoslowakische Rundfunk verhalten?
Der tschechoslowakische Rundfunk, das hieß damals Radiojournal, der hat fast gar nicht auf Deutsch gesendet. Und das war natürlich ein Riesenfehler. Ich glaube, insgesamt 7% der gesamten Sendungen waren auf Deutsch und ein Viertel der Bevölkerung der Tschechoslowakei hatte Deutsch als Muttersprache. Die Hauptquelle war für die meisten Sudetendeutschen Nazi-Deutschland.
Hat man die Gefahr nicht wahrgenommen?
Man hat die Gefahr gesehen und es gab Politiker, die diese Gefahr sehr früh bemerkt haben, zum Beispiel Präsident Masaryk oder sogar Edvard Beneš. Aber in anderen Parteien, zum Beispiel in den nationalistischen Parteien, gab es eine sehr starke Neigung dazu, alles, was deutsch ist, abzulehnen. Das war natürlich ein Riesenfehler. Um jeden Schritt wurde gekämpft. Ja, dann werden wir auf Deutsch senden, aber wie und wer? Und wer wird da arbeiten? Wer wird das kontrollieren? Und so weiter. Und dann wurde es immer mehr debattiert und immer weniger wurde gemacht. Der Radiojournal, also der tschechoslowakische Rundfunk, hat erst im Mai 1938 angefangen, mit einem richtigen deutschen Sender, das war Prag 2, hieß der Sender, zu senden. Also nicht den ganzen Tag, das haben sie nicht geschafft, sondern irgendwie, ich glaube, 3-4 Stunden morgen und dann nachmittags und abends. Das war natürlich viel zu spät. Damals war die Hetzkampagne eigentlich der Sudetendeutschen Partei Partei so hoch entwickelt, dass sie das Ganze boykottiert haben. Und zum Beispiel damals wie heute hat die Musik eine große Rolle gespielt im Radio. Viele sudetendeutsche Kapellen, Orchester, die haben das abgelehnt. Die haben gesagt, wir wollen nichts mit Prag zu tun haben. Und die haben, und deshalb war es auch sehr schwierig, das zu machen. Und das war auch ein Fehler von den Tschechen, weil sie hätten das früher machen sollen. Der Einfluss von Nazi-Deutschland im Sudetenland durch die sudetendeutsche Partei war schon sehr stark. Viele Sudetendeutsche hatten schon angefangen zu glauben, was sie in dieser ganzen Propaganda hören. Und das Vertrauen gab es nicht mehr.
Ich nehme an, Sie als einen Briten hat es bestimmt besonders interessiert, wie die sich zuspitzende politische Krise in Europa, in Großbritannien im Rundfunk reflektiert wurde.
Ich glaube, es ist am interessantesten in Großbritannien. Eigentlich da war die Entwicklung ganz überraschend. Die BBC hat heutzutage eine sehr gute Reputation als öffentlich-rechtlicher Sender, unabhängig von politischen Einflüssen. Damals war es leider anders. Neville Chamberlain war einer von den ersten Politikern, wahrscheinlich in der ganzen Welt, die sich sehr bewusst waren, wie sie durch den Rundfunk eigentlich die öffentliche Meinung beeinflussen können. Und er hat sehr systematisch versucht, das, was die BBC gesendet hat, zu beeinflussen.
Und wie hat es also in der BBC funktioniert?
Bei der BBC war es so, dass jede Sendung, die sich um das Thema kümmerte, musste direkt von dem Außenministerium genehmigt werden. Das Ergebnis der ganzen Sache war, dass fast überhaupt nicht über die Situation in der Tschechoslowakei gesendet wurde. Keine Analyse, keine Kommentare wurden gesendet, nur eigentlich das, was in diesem Land irgendwo mitten in Europa gerade passiert. Natürlich ohne Kontext hat es keine Bedeutung. Und die Bewohner Großbritanniens, die konnten sich nicht entscheiden. Sie wussten nicht, was los ist. Und dann plötzlich war alles vorbei. Chamberlain war der Held des Tages. Und das hat wieder die BBC ganz so heftig unterstützt, diesen Eindruck. Viele Leute haben das nicht bezweifelt.
Ja, sie haben keine andere Möglichkeit gesehen. Ja. Er war ein Friedensstifter.
Es war sehr kontraproduktiv, weil auch in Deutschland, in Nazi-Deutschland, waren auch nicht alle einverstanden mit und nicht alle Politiker, die um Hitler herum standen, die waren nicht damit einverstanden, dass Deutschland wegen der Tschechoslowakei einen Krieg geht. Hitler hat sich immer mehr bestärkt gefühlt, da er ganz eindeutige Unterstützung aus Großbritannien bekommen hat.
War das das erste Mal, wo der Rundfunk als Medium diese globale Rolle gespielt hat?
Ich würde sagen, dass diese Globalisierung
hat angefangen
eigentlich kurz vorher mit dem Anschluss Österreich, ein bisschen auch mit dem Bürgerkrieg in Spanien. In München war es das erste Mal, dass der Rundfunk so eine Schlüsselrolle gespielt hat und so weltweit die Entwicklung beeinflusst hat. Der Rundfunk hat natürlich auch die Entscheidungen der Politiker beeinflusst, weil die sich mehr bewusst sein mussten der Schwankungen der öffentlichen Meinung. Vielleicht würde ich auch gern eine Sache betonen, die ein bisschen neu ist. Ich habe versucht, auch den sudetendeutschen Demokraten Platz zu geben. Damals haben sie auch eine Rolle gespielt. Das war dieser verzweifelte Versuch von solchen Politikern wie zum Beispiel Wenzel Jaksch von den sudetendeutschen Sozialdemokraten oder der Priester Emanuel Reichenberger, die auch durch den Rundfunk, durch den Äther versucht haben, die Sudetendeutschen, ihre Mitbürger zu beruhigen und zu sagen, es gibt einen dritten Weg, wir können irgendwie einen Kompromiss finden. Das waren natürlich ganz viele Leute, die tatsächlich diesen Willen hatten, einen Kompromiss zu finden. Und ich muss auch sagen, es ist auch interessant zum Beispiel, dass Radiojournal, dass der tschechoslowakische Rundfunk diesen Leuten Platz gegeben hat. Die dürften senden und ihre Meinungen, auch kritische Meinungen der tschechischen Regierung gegenüber äußern, was mich ziemlich überrascht hat.
Tja, das ist aber bald nach dem Zweiten Weltkrieg leider in Vergessenheit geraten. Ich danke Ihnen für das Gespräch.